ARD.
HR Info präsentiert Pass pro Toto per Los im Bürgerrat.
Hallo, ich bin Christoph Keppeler.
Und ich bin Christina Sianidis. Wir sind Journalisten bei HR Info.
Und wir wollen wissen: Demokratie, geht da noch was? Können Bürgerinnen und Bürger noch mehr mitbestimmen, als nur alle paar Jahre ihre Stimme bei einer Wahl abzugeben?
Ja, und würde das Entscheidungen manchmal besser machen?
Das hier ist Folge 4 von Pars pro Toto, per Los im Bürgerrat.
Ja, Bürgerräte, da sitzen per Los, also per Zufallsprinzip, ausgewählte Menschen drin, die dann über bestimmte Themen beraten und am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Das wiederum legen sie dann der Politik vor, die kann das dann annehmen oder ablehnen oder das Volk in einem Referendum darüber abstimmen lassen.
Mitbestimmen. Bürger und Bürgerinnen sollen mitbestimmen. In Ostbelgien, das haben wir in Folge 3 ja gehört, funktioniert das ganz gut mit dem Bürgerrat. Da gibt es sogar einen ständigen Bürgerrat. Und in Irland wurden von Bürgerräten schon mehrere Fragen geklärt, zu denen das Parlament alleine sich nicht in der Lage gesehen hatte. Gleichgeschlechtliche Ehe, ein liberalisiertes Abtreibungsrecht. Die wurden nach erfolgreichen Volksabstimmungen in die Verfassung geschrieben, nachdem Bürgerräte sie ausgearbeitet hatten.
Also manchmal sind Bürgerräte einfach sinnvoll, um endlich ein gesellschaftliches Problem zu lösen, woran vielleicht schon gar keiner mehr geglaubt hat.
Könnte es sogar sein, dass wir einen Bürgerrat bzw. auch viele Bürgerräte brauchen, um unsere Erde vor einer Klimakatastrophe zu retten, weil die Parlamente und Regierungen das alleine nicht hinkriegen? Genau das ist unsere Frage diesmal.
Und das sagt Rabea Kost dazu. Sie war 2021 Sprecherin des ersten bundesweiten Bürgerrats Klima.
Die Klimakrise ist einfach die größte Herausforderung. Und um die Herausforderung zu bewältigen, braucht es die Unterstützung und das Mitmachen von allen. Also sowohl Gesellschaft als auch Wirtschaft und Verwaltung. Und deswegen sind da, glaube ich, Bürgerräte so ein gutes Mittel.
Tja, unsere Erde erwärmt sich immer weiter. Seit dem Beginn der Industrialisierung stoßen wir Menschen viel zu viel CO2 aus. Und wir merken ja langsam, aber sicher, was das bedeutet. Die Meere erwärmen sich, die Polkappen schmelzen, die Gletscher überall auf der Erde schmelzen auch. Extremwetterereignisse gibt es, immer mehr Waldbrände und schon in einigen Jahrzehnten werden Teile Südamerikas, Afrikas oder Asiens nicht mehr bewohnbar sein, weil es für Menschen dort schlicht zu heiß sein wird. Das sind die Prognosen.
Ja, das ist alles längst bekannt. In Paris haben sich 2015 197 Staaten dazu verpflichtet, den Anstieg der Durchschnittstemperatur der Erderwärmung gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, um den weltweiten menschengemachten Treibhausgasausstoß klimaneutral zu machen.
Aber man sieht doch, wie zäh das nur vorangeht. Auch in Deutschland. Die Ampelregierung, die hat sich fast zerfleischt, bevor sie endlich ein neues Gesetz zur Gebäudeenergie auf den Weg gebracht hat, dass keine neuen Gasheizungen, Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen.
Genau dieses Hin und Her spricht dafür, einen Bürgerrat zu haben, sagt Rabea Koss.
Bei vielen Themen kann man sich darüber streiten, braucht es dafür jetzt wirklich einen Bürgerinnenrat. Aber beim Klimathema ist das ganz, ganz offensichtlich, jetzt Stichwort Wärmewende. Da kann man sich zwar Gesetze ausdenken, die sehr weit gehen, aber die werden am Schluss nicht umgesetzt, wenn das nicht die Leute mitnimmt. Und Bürgerinnenräte haben da das Potenzial, dass die Leute wirklich wieder miteinander reden, dass sie verstehen, was muss passieren, warum muss es passieren und dann sich selber einbringen können.
So einen Bürgerrat gab es in Deutschland 2021. Rabea Koss war dessen Sprecherin. Er war bundesweit nach allen Regeln, die dazu gehören, besetzt. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren per Losverfahren ausgesucht worden. 160 Menschen aus ganz Deutschland saßen darin. Und was hat dieser Bürgerrat bewirkt? War er ein Erfolg?
Darüber können wir gleich sprechen, nur schon mal vorab. Rabea Koss meint, er war ein Erfolg.
Erstmal ist es natürlich überhaupt ein Erfolg, dass wir einen Bürgerrat zum Klimathema in Deutschland hatten. Das ist ja gar nicht selbstverständlich.
Ja, und dieser Bürgerrat war gar nicht offiziell eingesetzt worden, also vom Bundestag. Erst die Ampelregierung, die ja im gleichen Jahr 2021 nach der Bundestagswahl ins Amt kam, hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Bürgerräte einzurichten. Der Bundestag hat dann diese Bürgerräte ausgeschrieben.
Ja, aber das ist Zukunftsmusik, wenn auch nicht mehr lange. Der erste Bürgerrat, den der Bundestag beauftragt hat, startet jetzt im September. Das Thema ist Ernährung im Wandel.
Ja, der Bürgerrat Klima, der war damals vom Verein Bürgerbegehren Klimaschutz e.V. beauftragt worden. Er hatte aber einen prominenten Schirmherrn aus der Politik, Horst Köhler, einen unserer ehemaligen Bundespräsidenten.
Und drei Institute, die mit sowas schon Erfahrungen hatten, bekamen den Auftrag, das Ganze zu organisieren. Also vom Losverfahren, mit dem die 160 Teilnehmenden ausgesucht wurden, bis hin zur Organisation der 12 Sitzungen.
Klar, dieser Bürgerrat Klima hatte also keinen Auftrag vom Bundestag. Die Politik war und ist sowieso nicht verpflichtet, seine Empfehlungen zu befolgen. Aber ganz so blauäugig oder illusorisch war die Idee derer, die ihn veranstaltet haben, dann doch nicht. Also der Zeitpunkt zum Beispiel, der war sehr geschickt gewählt.
Wir haben das Ganze ja zivilgesellschaftlich organisiert. Und das mit dem Hintergedanken, wir standen vor einer Wahl, es war 2021, Bundestagswahlen standen bevor. Und es gab keinen Bürgerrat und es gab keine gesamtgesellschaftliche Debatte dazu, wie die Klimawende jetzt geschafft werden kann. Und dass sich dann so ein breites Bündnis gefunden hat, das gesagt hat, wir stemmen jetzt trotzdem diesen Bürgerinnenrat, ist erstmal in sich ein Erfolg.
Also die Idee war, das Thema in den Wahlkampf zu bringen, so dass die Parteien was dazu sagen mussten, was der Bürgerrat da beschlossen hatte.
Naja, aber wenn man mal ehrlich sein soll, das ist ja noch gar nicht so lange her, in der Öffentlichkeit ist da für mein Gefühl gar nichts oder fast nichts durchgedrungen von. Im Wahlkampf, erinnern wir uns doch, da ging es doch vor allem um das Buch von Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidaten, in dem sie einige Passagen abgeschrieben hatte. Und darüber, dass CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gelacht hatte, als der Bundespräsident zu Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal gesprochen hatte.
Stimmt, also in den Schlagzeilen war der Bürgerrat Klima nicht so richtig damals. Obwohl diese Flutkatastrophe, die hat natürlich alle bewegt und erschreckt. Und da waren sich eigentlich fast alle einig, dass die sehr eng mit dem Klimawandel zusammenhing.
Ja, und da sieht man auch, finde ich, ein bisschen jedenfalls, wie man dann in der Öffentlichkeit mit solch einem Thema umgeht. Mehr so als Sensation, als Nervenkitzel. Und dann empört man sich wieder über die Abschreiberin oder über den unsensiblen Kanzlerkandidaten, der lacht, statt betroffen zu blicken.
Also die, die im Bürgerrat Klima mitgemacht haben, das waren natürlich 160 von 84 Millionen Menschen in Deutschland, die haben sich natürlich damit beschäftigt.
Und die haben sich dann tatsächlich mit allen möglichen Themen befasst, über die man reden musste, wenn man die Erderwärmung noch bremsen will. Also über Energie, über Mobilität, Gebäude und Wärme und Ernährung.
Diese Sitzung, das war ja voll im zweiten Corona-Jahr, fanden dann auch nur digital statt.
Eine von den 160 Teilnehmenden war Dorothea Schlechter aus Darmstadt. Sie ist Rentnerin.
Also ich fand das eine total spannende Sache und dachte zuerst mal, ich gucke mir das einfach mal an. Und es hat mich wirklich sehr interessiert und es war sehr, sehr gut auch gemacht, sodass es nicht langweilig war, weil wir haben ja wirklich viele, viele Stunden da in den PC geguckt. Und wir konnten uns ja auch nicht immer unterhalten, wir mussten ja auch zuhören und die anderen sprechen lassen. Aber es war wirklich eine interessante Sache.
Also interessant war es schon mal für Dorothea Schlechter, aber auch anstrengend.
Das war 12 Mal, das waren Abendtermine von drei Stunden. Und das waren, glaube ich, 4 ganze Samstage, wo wir von 8:30 bis 17:00 quasi im Zoom mehr oder weniger waren. Wir hatten mal ein Viertelstündchen Pause dazwischen und hatten eine halbe Stunde Mittagspause, wo sie dann auch so Bewegungen angeboten haben, also ein bisschen Yoga oder andere Bewegungsformen, damit wir also so, ja, ein bisschen wieder zu uns kommen. Weil wenn man da die ganze Zeit in den PC guckt und das nicht gewohnt ist, ist das schon auch sehr anstrengend.
Manch einer denkt, solche Bürgerräte sind eigentlich verkappte Interessengruppen, dass die also so besetzt werden, dass am Ende das herauskommt, was die, die den Bürgerrat organisieren, sowieso wollen.
Da spricht aber dagegen, wenn er tatsächlich so besetzt wird, wie das gemacht werden muss, nämlich per Losverfahren, also wirklich der Zufall entscheidet, wer da reinkommt, dann müssen ja sogar Leute rein, die zum Beispiel behaupten, den menschengemachten Klimawandel gibt's gar nicht.
Also ich habe Dorothea Schlechter gefragt, ob denn da etwa Leute drin gewesen sind, die sich so in dieser Richtung geäußert haben. Und sie sagte, nein, also ihr jedenfalls sei da niemand aufgefallen, also kein Klimaleugner.
Allerdings ist es natürlich möglich, dass die von vornherein Nein gesagt haben.
Ja, man muss natürlich sagen, der Bürgerrat hatte nicht als Thema, gibt es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel? Der Bürgerrat war eingesetzt worden mit der Frage, wie kann Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen? Unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte.
Also es ging darum, eine Lösung zu suchen, wie man den Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen so begrenzen kann, dass eben die Erderwärmung um möglichst nicht mehr als 1,5 Grad wächst.
Die Teilnehmer für den Bürgerrat, die wurden so gefunden. Erstmal wurden Personen über 16 Jahre nach dem Zufallsprinzip zusammengesucht, und zwar per Telefon. Mit einem Zufallsgenerator wurden Telefonnummern angerufen, Festnetz und mobil. Also jeder, der ein Telefon hat, hatte die Chance, angerufen zu werden.
Ja, so wie man auch die Chance hat, 6 Richtige im Lotto zu kriegen.
Klar, die war schon ziemlich niedrig. Also wer dachte, hoffentlich rufen die mich an, ich habe Bock auf den Bürgerrat, der wurde höchstwahrscheinlich enttäuscht. Die angerufen wurden, wurden erstmal gefragt, ob sie Lust drauf hätten, in so einem Bürgerrat mitzumachen. Und wer Ja sagte, der bekam dann nochmal eine Mail oder einen Brief. Da wurde dann nach Geschlecht und Alter gefragt und wie groß der Ort ist, aus dem man kommt, welchen Bildungsabschluss man hat. Und man wurde auch zum Migrationshintergrund gefragt. Und dann wurde nach diesen Angaben der Bürgerrat zusammengestellt, sodass er möglichst repräsentativ war.
Also wurde man gar nicht gefragt, welche Meinung man zum Klimawandel hat?
Nein, es ging nur darum, so gut es ging, einen fairen Querschnitt der Bevölkerung in dem Bürgerrat zu haben.
Also da wurde nichts getrickst, dass da nur Gleichgesinnte untereinander waren?
Nein, so sagt das jedenfalls auch Dorothea Schlechter.
Nee, überhaupt nicht. Und man kannte sich ja auch nicht. Und die Menschen wechselten auch, waren auch immer mal wieder andere. Ja, es war einfach sehr interessant. Und manchmal dachte ich halt auch, na ja, ganz so gut ist die Meinung jetzt gerade nicht. Aber insgesamt wurden wir ja sehr gut geführt durch das Programm. Und wir bekamen ja auch sehr viele Erklärungen, die auch einfach zum Nachdenken dann angeregt haben. Also wir hatten ja alle den gleichen Input bekommen.
Und es gab auch sehr kontroverse Diskussionen, sagt Rabea Koss. Sie erzählt ein Beispiel, wie man im Bürgerrat Klima damit umgegangen ist, wenn verschiedene Auffassungen aufeinander stießen.
Wir hatten zum Beispiel einen Landwirt mit dabei, der bei vielen Ideen zum Thema Landwirtschaft und Ernährung gesagt hat, ja Moment mal, das geht aber nicht, weil das sind dann die und die Kosten für mich und so weiter. Und in einem Bürgerrat läuft das dann so ab, dass dann da eben zugehört wird und miteinander gesprochen wird. Der Landwirt erklärt dann halt, wie bei ihm der Alltag aussieht auf dem Feld, und dann fragen die anderen, okay, was müsste denn passieren, damit das, was wir jetzt hier vorgeschlagen haben, auch für dich eine Option wäre. Und dann kommen am Schluss Empfehlungen raus, die eben diese hohen Zustimmungswerte haben. Das ist immer für viele Externe erstmal irritierend, warum da jetzt mit 90-95% die Menschen zustimmen. Das liegt daran, dass es vorher ausdiskutiert wird und dass dann eben Empfehlungen entstehen, mit denen alle mitgehen können.
Am Schluss hatte dieser Bürgerrat Klima über 80 Empfehlungen abgestimmt. Meist mit über 90% Zustimmung, wie Rabea Koss sagte, aber nicht bei allen, das erzählt Teilnehmerin Dorothea Schlechter.
Also ich weiß, dass es beim Tempolimit, da hatten wir nur eine knappe Mehrheit dafür, das einzuführen. Und eine Sache wurde sogar abgelehnt, das war, glaube ich, eine City-Maut einzuführen. Dafür haben wir keine Mehrheit bekommen. Das wurde dann abgelehnt.
Also das Tempolimit, das bekam 88 Ja-Stimmen, aber auch 64 Nein-Stimmen. Und für eine City-Maut, um Städte vom Autoverkehr zu entlasten, stimmten nur 74 Bürgerratsmitglieder, dagegen 77. Also die City-Maut kam dann nicht rein in die Empfehlungen des Bürgerrates, aber die allermeisten kamen dann rein. Und das sind sehr, sehr viele. Das Bürgergutachten hat fast 100 Seiten, die kann man sich, wenn man will, auf der Seite bürgerrat-klima.de herunterladen.
Okay, schön und gut. Fleißig waren die 160 Leute im Bürgerrat, aber was passiert damit oder was ist damit passiert? Hat die Politik das überhaupt gelesen?
Ja, also Rabea Kurs, die insofern natürlich parteiisch ist, schließlich hat sie ihn ja führend mitbetreut und kümmert sich bis heute um die Ergebnisse, die meint?
Ja, auf jeden Fall wurde das Gutachten gelesen, auch für die Koalitionsverhandlungen. Und wir sehen jetzt ja auch, also wir gleichen immer wieder ab, wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit den Empfehlungen vom Bürgerinnenrat, was passiert politisch, da interessieren sich auch die Teilnehmenden natürlich für. Die wollen ja auch wissen, saß ich da jetzt umsonst 50 Stunden oder gibt's da tatsächlich Bewegung auf politischer Ebene? Und es gibt einige Erfolge, die man feiern kann. Bei Energie ist natürlich viel passiert, was auch mit den globalen Situationen zu tun hat natürlich gerade. Wir haben 2% der Flächen für Sonnen- und Windenergie mit dem Wind-an-Land-Gesetz. Das war eine Empfehlung zum Beispiel. Also es gibt schon einiges, was passiert, aber es gibt natürlich auch ganz viel, wo es noch nicht vorangeht. Also hier den Verkehrssektor, wo die Politik den Empfehlungen auf jeden Fall noch hinterherhinkt.
Die Frage ist ja, ob zum Beispiel die Ampelkoalition, in der auch die Grünen sitzen, nicht auch ohne, dass es vorher diesen Bürgerrat gegeben hätte, das Ziel, 2% der Fläche für Windenergieanlagen zu nutzen, in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hätten. Also beweisen kann man das eh nicht.
Ja, wir haben mal alle 6 Bundestagsfraktionen gefragt, was sie von den Empfehlungen des Bürgerrates halten und ob diese Empfehlungen in Gesetzentwürfe oder andere Initiativen der Fraktionen eingeflossen sind. Und da hat uns Olaf in der Beek von der FDP-Fraktion geantwortet. Ich zitiere ihn mal. Einige der Anregungen sind bereits in politische Maßnahmen eingeflossen. Zum Beispiel finden sich diese im Koalitionsvertrag. Generationengerechtigkeit, Stärkung des Bahnverkehrs, Ausbau erneuerbarer Energien, Umsetzung des 1,5-Grad-Ziels. Und dann zählt der FDP-klimapolitische Sprecher auch noch viele Punkte auf, die die FDP aufgegriffen habe, wie denen, dass möglichst viele Flächen für erneuerbare Energien genutzt werden sollen. Man habe die Einführung digitaler Stromzähler vorangebracht und die Radinfrastruktur werde gestärkt. Also jede Menge, sagt die FDP.
Okay, also hat der Bürgerrat laut FDP doch ein bisschen was angestoßen. Und wie war das bei den anderen Parteien?
Tja, das ist jetzt unser Schwachpunkt. Die anderen 5 Fraktionen, Union, SPD, Grüne, Linke und AfD, haben uns leider bisher nicht geantwortet. Die SPD, die hat sich da immerhin entschuldigt, weil einfach zu viel anderes im Bundestag zu tun war, haben sie das nicht rechtzeitig hingekriegt. Bürgerratsteilnehmerin Dorothea Schlechter sieht da den Erfolg nicht ganz so positiv.
Also ich denke, man muss nachlegen. Das ist jetzt ein Bürgerrat gewesen, das reicht vielleicht nicht. Vielleicht muss man wieder mal sowas machen und sich dann nur ein Thema vornehmen und dieses Thema dann in der Politik weiter verfolgen oder so.
Und Michael Pfundstein, er ist von der sogenannten letzten Generation, der meint...
Zum einen kam in Untersuchungen dann hinterher raus, dass die Empfehlungen zwar eigentlich gut und relativ weitreichend sind, aber eben nicht ausreichend, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Michael Pfundstein muss ich natürlich noch vorstellen. Er ist bei der letzten Generation, die kennen ja die meisten als die sogenannten Klimakleber. Und die fordern einen neuen Bürgerrat zum Klima. Allerdings nennt sie ihn anders, sie nennt ihn Gesellschaftsrat. Und Michael Pfundstein ist in der Arbeitsgruppe der letzten Generation, die sich mit diesem Gesellschaftsrat befasst.
Also man kann schon hören, finde ich. Einerseits ist das eine sehr reizvolle Sache, solche Bürgerräte. Menschen befassen sich mit Themen, die sie sonst einfach den Politikern überlassen. Wenn man dann in so einem Bürgerrat ist, beschäftigt man sich auch viel mehr mit einem Thema und sucht nach Lösungen und kann sich auch untereinander einigen, obwohl tatsächlich viele verschiedene Menschen aus der Bevölkerung dabei sind, mit ganz unterschiedlichen Meinungen, oft gegensätzlich.
Jetzt muss ich aber sagen, Wissenschaftler sind oft skeptisch, dass Bürgerräte quasi der Heilsbringer sind.
Ja, aber gerade beim Klimawandel hoffen wir doch alle insgeheim darauf, dass irgendwas oder irgendwer sagt, jetzt haben wir die Lösung.
Ja, und so ist es leider nicht, weil Politik nicht so funktioniert. Ich habe mit dem britischen Politikwissenschaftler Ricky Dean gesprochen. Der arbeitet zurzeit an der Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Uni Frankfurt. Und er hat sich mit mehreren Bürgerräten zum Klima in verschiedenen Ländern befasst.
That we have to think of these processes as part of a broader So think of citizens' assemblies as part of a broader process of a kind of.
Wir müssen Bürgerräte ansehen als Teil eines breiteren Verfahrens von Bürgerbeteiligung am Klimawandel. Das ist eine ganz andere Art als die, in der sie im Moment oft präsentiert werden, nämlich dass es eine Art Wunderwaffe ist, einen Klimabürgerrat zu organisieren und der wird alles ändern und wir werden damit irgendwie das Problem des Klimawandels lösen. Nein, natürlich können Bürgerräte das niemals leisten. Es gibt kein Verfahren, das das leisten kann. Aber wenn wir sie als Teil eines breiteren Verfahrens ansehen, die ganze Gesellschaft daran zu beteiligen, dann ist ein Bürgerrat sehr nützlich dabei, schrittweise voranzukommen.
Also es gibt einen Begriff, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil der klingt irgendwie schrecklich betulich. Aber hier finde ich, passt er und ich muss ihn jetzt einmal aussprechen. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Also Bürgerräte sind nützlich, aber sie gehören mit zu einem ganzen komplexen, unglaublich komplizierten politischen Prozess, der, wenn wir Glück haben, am Ende die Klimakatastrophe aufhält.
Wir hatten ja in Folge 3 schon von David van Reybrouck gehört. Das ist der, der den erfolgreichen ständigen Bürgerrat in Ostbelgien mitgestaltet hat. Und der hat in einem Interview gesagt, das Klimathema ist zu groß für die Art von Demokratie, die wir derzeit haben. Also, es reicht nicht, wenn wir nur alle paar Jahre zur Wahl gehen, Parlament wählen, sondern es braucht mehr. Die Wählerinnen und Wähler, die ja auch Bürgerinnen und Bürger sind, müssten mehr beteiligt sein, auch an anderen Entscheidungen.
Aber, so meint es jedenfalls Ricky Dean, das heißt nicht, dass Bürgerräte der repräsentativen Demokratie, also unseren gewählten Politikern in den Parlamenten, überlegen sind. Er meint, so ein Bürgerrat aus 160 Leuten, der trifft sich 12-mal. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Bundestag, da sitzen ja nicht nur über 700 Abgeordnete drin, sondern die haben auch unglaublich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann gibt es noch einen riesigen Apparat an allen möglichen Experten, die sie fragen können.
Also ich denke nicht, dass uns Expertise dazu fehlt, mit diesem Problem umzugehen. Ich denke, warum wir keine wirklich effektive Klimapolitik hinkriegen, hat damit zu tun, dass es dafür keine Anreize gibt in unserem politischen System und es liegt an denen, die bestimmen, welche Politik gemacht wird. Es gibt sehr mächtige Interessen, die wollen, dass wir einfach immer so weitermachen. Aber es ist schwer vorstellbar, wie ein Klimabürgerrat diese politische Logik ändern könnte. Deshalb sehe ich nicht, dass Politik, die per Losentscheid gemacht wird, dem repräsentativen System darin überlegen ist, mit dem komplexen Thema des Klimawandels umzugehen.
Das könnte einen ja irgendwie deprimieren gegen die Macht der Beharrung. Lasst uns so weitermachen wie immer, wird schon gut gehen. Was soll man da als Bürgerin, als Bürger machen, wenn man will, dass richtig konsequent gegen den CO2-Ausstoß was gemacht wird?
Ja, das könnte einen deprimieren, aber schauen wir einfach mal weiter. Es gibt ja noch eine andere Art von Demokratie, in der die Bürger öfter als nur alle paar Jahre mitwirken und sogar entscheiden dürfen. Volksabstimmungen. In Deutschland gibt es die nicht, jedenfalls nicht auf Bundesebene, aber in der Schweiz. Dort werden viele Entscheidungen, für die bei uns nur der Bundestag und je nachdem auch noch der Bundesrat zuständig sind, in Volksabstimmungen getroffen.
Genau, und gerade eben haben doch die Schweizer in einer Volksabstimmung ein Klimagesetz beschlossen mit fast 60% Zustimmung.
Ja, und vor dieser Abstimmung, da wurde darüber in der Bevölkerung, in den Medien, also im ganzen Land heftig diskutiert. Es gab auch vehemente Gegner dieses Gesetzes, vor allem eine Partei, die SVP, von der man sagen kann, sie entspricht in vielem unserer AfD. Also dort haben die Bürgerinnen und Bürger sich für ein sehr weitreichendes Klimaschutzgesetz ausgesprochen. Zum Beispiel bis spätestens 2050 dürfen Häuser und Gebäude keine Treibhausgase mehr emittieren. Die Industrie muss ihren Ausstoß um 90% senken im Vergleich zu 1990. Bis 2040 schon müssen die Emissionen insgesamt um 75% zurückgehen.
Also da waren die Bürger beteiligt und haben dann auch abgestimmt und ein Gesetz beschlossen. Jetzt können die natürlich schlecht sagen, das haben die da oben uns aufgedrückt.
Ja, jeder Einzelne konnte ja überlegen, ob er mit Ja oder Nein stimmt.
Und da finde ich auch wirklich das Schweizer Beispiel ganz wunderbar. Also diese Entscheidung jetzt von den Bürgern in der Schweiz, doch ein sehr, sehr strenges Klimaschutzgesetz oder Klimaschutzgesetze durchzusetzen, das hat dann natürlich eine sehr hohe Legitimität.
Das sagt Professorin Brigitte Geißel, die die Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Frankfurter Uni leitet. Sie hat uns ja durch unsere Podcast-Staffel zu Bürgerräten wissenschaftlich begleitet. Ricky Dean, den wir schon gehört haben, ist einer ihrer Mitarbeiter. Dieses Referendum in der Schweiz wäre also ein Punkt, der für das spricht, was David van Reybrouck sagt, dass unsere repräsentative Demokratie zum Klimathema nicht ausreicht, sondern dass die Bürger da erheblich mitbeteiligt werden müssen. Denn, das meint van Reybrouck, hast du auch gerade schon darauf hingewiesen, dass Politiker alle 4 bis 5 Jahre sich wieder einer Wahl stellen müssen, bedeutet, dass sie vor allem immer darauf achten, dass sie wiedergewählt werden. Und beim Kampf gegen den Klimawandel, da muss man halt einfach längerfristiger denken. Also, wir brauchen alles Mögliche in der Politik, könnte man daraus lesen. Wir brauchen Parlamente und Bürgerräte und auch direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Volksabstimmungen wie in der Schweiz.
Ja, wahrscheinlich brauchen wir so viel Einsatz wie möglich von allen, um die komplexe Aufgabe, den Klimawandel zu begrenzen, doch noch hinzukriegen. So würde ich das zusammenfassen, was die Forscher sagen. Denn dafür gibt's keinen Königsweg.
Jetzt interessieren wir uns ja vor allem für die Bürgerräte. So richtig umstritten sind die ja eigentlich erstmal gar nicht und auch nicht unbedingt völlig unnütz.
Der Bürgerrat Klima, den es vor 2 Jahren gab in Deutschland, Rabea Koss, die Sprecherin dieses Bürgerrats, hat uns ja gesagt, der habe einen Erfolg gehabt.
Es geht aber ja jetzt nicht um irgendeinen Bürgerrat, was weiß ich, zum Beispiel darüber könnte man sich vorstellen, ob wir eine Dienstpflicht für junge Menschen einführen sollten und wie die dann aussehen sollte. Das wäre auch ein wichtiges Thema für den Bürgerrat, aber nicht so existenziell. Wir reden ja über den Klimawandel, über eine mögliche Klimakatastrophe, die wir vermeiden wollen. Und da gibt es mittlerweile doch ziemlich viele und vor allem eigentlich fast alle damit befassten Wissenschaftler, die sagen, es passiert viel zu wenig. Wir müssen einfach viel mehr machen. Viel schneller erneuerbare Energien ausbauen, viel schneller eine Wärmewende, viel schneller den Ausstoß von Gas, Kohle und Öl auf Null fahren, Verbrennerautos von den Straßen nehmen, Flugverkehr einschränken und so weiter.
Und da gibt's eine Gruppe, die da auch nicht locker lassen will und dafür sogar gegen Gesetze verstößt. Sie blockieren unter anderem immer wieder öffentlichkeitswirksam den Autoverkehr, indem sie sich auf der Straße festkleben, was viele Autofahrer dann ziemlich wütend macht. Die Gruppe nennt sich Letzte Generation oder, wie viele auch sagen, die Klimakleber.
Laut Umfragen lehnen ungefähr 80% der Befragten diese Aktionen der letzten Generation ab. Aber über diese Aktion wollen wir jetzt gar nicht weiter reden. Uns interessiert hier jetzt nur, diese letzte Generation fordert auch einen Bürgerrat zum Klima. Sie nennt ihn allerdings anders, nämlich Gesellschaftsrat. Michael Pfundstein erklärt, warum sie das wollen.
Der Startpunkt unserer Überlegung ist einfach, dass die Demokratie, wie sie derzeit agiert, es ja offenbar nicht schafft. Dass es die Regierung ja offenbar nicht schafft. Und deshalb brauchen wir ja, die Bevölkerung, die gewissermaßen der Regierung unter die Arme greift. Wir müssen unsere Demokratie wieder handlungsfähig machen und dazu ist dieses Instrument des Gesellschaftsrats einfach aus unserer Sicht hervorragend geeignet.
Das klingt jetzt wieder ziemlich ähnlich dem, was auch David van Reybrouck gesagt hat, dass der Klimawandel ein zu großes Thema sei für unsere repräsentative Demokratie, dass man da einfach mehr braucht für die Bevölkerung, die Bürger.
Okay, also wir hatten ja schon einen Bürgerrat zum Klima. Warum fordern Sie jetzt nochmal einen, beziehungsweise nennen ihn Gesellschaftsrat? Was ist da der Unterschied?
Also im Prinzip soll er gar nicht anders arbeiten als der letzte Bürgerrat Klima, sagt Michael Pfundstein, aber...
Was ihn beispielsweise von dem Klimabürgerrat 2021 unterscheidet, ist vor allem die Fragestellung, also die notwendige Orientierung an den physikalischen Rahmenbedingungen, an dem völkerrechtlich verbindlichen Klimaabkommen von Paris. Das heißt, die Fragestellung, die wir fordern, ist, wie wir bis 2030 aus der fossilen Ära aussteigen und zwar auf sozial gerechte Weise. Und das ist uns ganz wichtig dabei.
Okay, diese Vorgabe bis 2030 schon CO2-neutral, die wäre ja sehr viel strenger als die für den Bürgerrat Klima, den wir schon hatten. Und auch strenger, als es im Klimaschutzgesetz der Ampel-Bundesregierung steht. Danach soll Deutschland erst bis 2045 treibhausgasneutral sein.
Es gibt allerdings auch manche, die fordern, wir sollten schon früher, nämlich bis 2030 CO2-neutral werden. Und das fordert nicht nur die letzte Generation. Die EU zum Beispiel unterstützt 100 Städte in Europa, die es schaffen wollen, schon 2030 klimaneutral zu sein. Darunter auch Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig, Mannheim, Dortmund, Aachen, Heidelberg, München und Münster.
In Berlin zum Beispiel hatte das auch Bündnis 90 Die Grünen verlangt. Sie hatten damit auch einen Volksentscheid unterstützt, der dieses Ziel festschreiben sollte. Aber der ist gescheitert dieses Jahr im März 2023. Das zeigt, dass auch solche Abstimmungen zum Klima nicht immer eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bekommen.
Ja, in Berlin, da haben sie jedenfalls nicht genügend Mindeststimmen, also ein sogenanntes Quorum dafür zusammengekriegt. Die letzte Generation hat es jedenfalls immerhin geschafft, dass drei Oberbürgermeister, die von Hannover, von Tübingen und von Marburg, jeweils in einem Brief an den Bundeskanzler die Forderung nach einem Gesellschaftsrat unterstützt haben. Aber damit war es dann für diese Stadt Oberhäupter wohl auch wieder erledigt. Jedenfalls hat uns der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spieß von der SPD ausrichten lassen, dass er erstmal nichts mehr zu diesem Thema sagen will.
Ja, ob die Politik in Berlin auf die Forderungen der letzten Generation eingehen wird, sehr realistisch erscheint das nicht, denn die meisten Politiker distanzieren sich mehr oder weniger stark von der letzten Generation.
Ja, sie ist eben umstritten, wie man das so ausdrückt, weil sie eben mit vielen ihrer Aktionen gegen Gesetze verstoßen. Und manche sehen sie sogar schon in den Terrorismus abgleiten. Und die Generalstaatsanwaltschaft München hat schon Wohnungen von Mitgliedern durchsuchen lassen wegen des Verdachtes, dass sie eine kriminelle Vereinigung gegründet haben. Dabei wollen sie eigentlich nur, sagt Michael Pfundstein, mit ihrem Vorschlag eines Gesellschaftsrates die Politik unterstützen, die vereinbarten Pariser Klimaziele und auch das deutsche Klimaschutzgesetz einzuhalten. Also, sie sagen, wir sind nicht kriminell, sondern wir fordern ja im Gegenteil sogar, Verträge und Gesetze einzuhalten.
Wir handeln aus Liebe und Vertrauen zu den Menschen. Wir tun das, weil wir wirklich ein positives Menschenbild haben. Das heißt also auch, wir glauben nicht, dass die PolitikerInnen böse sind oder dass sie uns was Böses wollen oder so. Wir analysieren einfach eher das System und erkennen, die Rahmenbedingungen, die in einem Parlament herrschen, die in Parteien herrschen, diese Logiken, die davor herrschen, die bringen nicht das Beste aus den Menschen raus. Das ist doch ganz offensichtlich zu sehen. Und was wir aber in einem BürgerInnenrat sehen, die Erfahrungen, die jetzt ja zahlreich gemacht wurden, die zeigen, es wird eigentlich das Beste aus den Menschen herausgebracht. Es ist möglich, ohne Gesichtsverlust seine Meinung zu ändern. Es ist möglich, einfach mal nur zuzuhören. Und deswegen müssen wir auch in der Politik Rahmenbedingungen schaffen, die uns lösungsorientiert und am Sachproblem orientiert, dann Aushandlungsprozesse erlauben. So, deswegen glauben wir da dran.
Ja, mal schauen, ob es womöglich doch noch zu einem solchen Bürgerrat kommt, der allerdings, das verlangt die letzte Generation, nicht einfach seine Empfehlungen abgeben soll, sondern die Politik soll verpflichtet sein, sich damit zu befassen.
Es gab ja nicht nur den deutschen Bürgerrat Klima auf Bundesebene, sondern solche gab es schon in vielen Ländern. In Frankreich, in Schottland, in Irland, in Dänemark, in Spanien, in Finnland. In den Städten Brüssel und in Mailand gibt es schon einen ständigen Bürgerrat. Also der nicht nur einmal tagt, sondern immer dran bleibt am Thema. Auch in vielen Städten weltweit wie in Amsterdam, Glasgow, Oxford, Birmingham und viele, viele mehr gibt oder gab es Klimabürgerräte. Auch in deutschen Städten und Gemeinden.
Ja, unter anderem ja auch in Frankfurt. Wir switchen gerade mal in Folge 1 von Pass pro Toto zurück. Da sagte uns Katharina Liesenberg, eine der Organisatorinnen in Frankfurt.
Beim Thema Klima ist es ein bisschen schwieriger. Wir hatten Anfang März eine Veranstaltung, um mal zu gucken, okay, was ist mit den Ergebnissen passiert, so, ne? Ein Jahr danach, wo stehen wir? Welche Teile der Handlungsempfehlung wurden umgesetzt? Welche vielleicht auch nicht? Weil es gibt natürlich auch gute Gründe, vielleicht manche Dinge nicht umzusetzen. Und da gab es schon jede Menge Streit und auch Enttäuschung auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass mit den Ergebnissen bisher sehr wenig passiert ist. Es gab auf jeden Fall den Versuch, das zu erklären. Da sind die gängigen Argumente tatsächlich immer, dass natürlich auch stadtintern sehr viel Abstimmung passieren muss. Also die Dezernate müssen sich untereinander besprechen. Es sind immer Geldfragen, die dann eine Rolle spielen. Natürlich haben auch alle Referate laufende Projekte, ne? Also wir kommen ja da nicht auf einmal an mit den Ergebnissen und die haben sonst davor nichts zu tun gehabt. Also die politischen Mühlen mahlen einfach sehr langsam. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dann so eine Art von Ergebnis noch mit einzubinden. Gleichzeitig stellt sich ja bei der Klimakrise eine Dringlichkeit, wo es für viele Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, keine Nachvollziehbarkeit mehr gibt, warum es so lange dauert und was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, warum ja auch deutschlandweit gerade so viele Klimabürgerräte entstehen und das irgendwie häufig miteinander in Verbindung gebracht wird, Bürgerrat und Klima, weil man nicht mehr versteht, warum dauert das so langsam und warum wird nicht Klimaschutz in allen Dezernaten quasi die Priorität und alles andere wird dem vielleicht auch untergeordnet an Schnelligkeit.
Also klappt auch nicht unbedingt perfekt und schnell an der Basis Bürgerräte zum Klima. Aber dadurch sind natürlich auch mehr Bürgerinnen und Bürger als nur in einem einzigen Bürgerrat auf Bundesebene beteiligt.
Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu der Volksabstimmung in der Schweiz. Da haben ja die Bürgerinnen und Bürger mit fast 60% für ein Klimaschutzgesetz gestimmt. Da gab es also eine Volksabstimmung und davor gab es gar keinen Bürgerrat dazu. Während es in Irland ja mehrere Bürgerräte gab, bekannt vor allem der zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum liberalisierten Abtreibungsgesetz. Und da gab es dazu dann danach, nachdem der Bürgerrat seine Empfehlungen beschlossen hatte, jeweils ein Referendum, also auch eine Volksabstimmung darüber. Bei diesen Bürgerräten und dann im Wahlkampf vor den beiden Referenten, da interessierten sich natürlich viele Bürgerinnen und Bürger dafür und guckten Fernsehen, lasen Zeitungen und diskutierten in den sozialen Medien.
Klar, verständlich. Die wollten ja dann auch wissen, worüber sie abstimmen würden und sich eine Meinung bilden.
Aber das gab es in der Schweiz vor der Volksabstimmung natürlich auch. Es gab einen erbitterten Wahlkampf, Plakate, Veranstaltungen, Diskussionen im Fernsehen, jede Menge Berichte. Und das, diese öffentliche Debatte vor der Volksabstimmung, das war sozusagen das, was die Bürgerinnen und Bürger in Irland wie in der Schweiz reizte. Ein interessanter Zusammenhang, auf den Ricky Dean uns hinweist.
Das irische Beispiel war sehr interessant, denn dort gab es den gleichen Bürgerrat zu vielen verschiedenen Themen. Wir hören normalerweise immer nur von dem über die Homo-Ehe und von dem über die Liberalisierung der Abtreibung. Bei diesen beiden gab es anschließend eine Volksabstimmung. Aber die Iren hatten auch eine Klimadebatte im Bürgerrat, auf den folgte aber kein Referendum. Und der bekam keine große Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte.
Which was not followed by a referendum. And this did not get very much attention in the public debate.
Also das, was im Bürgerrat diskutiert wird, das muss ja irgendwie auch den Rest des Landes, also alle anderen Bürger, die nicht darin sitzen, erreichen. Offenbar bewegt das die meisten Bürgerinnen und Bürger aber nur dann, wenn sie danach alle darüber abstimmen dürfen und sonst eher nicht.
Ja, der deutsche Bürgerrat zum Klima, der wurde zwar auch im Netz gestreamt, jeder konnte also, wenn er wollte, da vieles auch mitverfolgen, aber sowas interessierte dann wohl nur eine kleinere Minderheit, weil es halt keine Volksabstimmung danach gab.
Okay, also was ist jetzt die perfekte Lösung, wie der Kampf gegen die Erderwärmung noch gelingen kann? Sind da Bürgerräte die Rettung?
Ja, die perfekte Lösung gibt es wohl leider nicht. Aber man kann da nicht alleine auf die Politik hoffen, dass sie das schon irgendwie auf die Reihe kriegt.
Klar, es müssen dabei ja alle oder fast alle bereit sein zur Veränderung. Möglichst schnell dürfen keine Benzin- oder Dieselautos mehr CO2 ausstoßen. Möglichst schnell auch keine Gas-, Öl- oder Kohleheizungen und Kraftwerke.
Und Horrorvorstellung für viele, möglichst wenig Flugzeuge in der Luft, die CO2 ausstoßen. Und Verzicht, wahrscheinlich kommen wir daran gar nicht vorbei.
Und das geht nur, wenn da die Bürgerinnen und Bürger, und zwar weltweit, mitmachen. Anders kann ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Ob Bürgerräte da viel für tun können, wenn da nur ganz wenige drin sitzen?
Das würde eben nur was nutzen, wenn der Rest der Menschen das, was da beraten und beschlossen wird, mitverfolgen könnte. Das müsste dann irgendwie so spannend gemacht werden, dass es alle im Netz, im Fernsehen, in den sozialen Medien mitverfolgen würden.
Ja, und nach dem, was wir jetzt gehört haben, auch von den Experten, wäre es deshalb am besten, am Ende gäbe es, wie in der Schweiz, eine Volksabstimmung. Das würde es doch vielleicht für viele spannender machen, dabei zu sein.
Solche Volksabstimmungen auf Bundesebene, die gibt es aber in Deutschland nicht. Und der Bürgerentscheid in Berlin, der ist ja im März an zu wenig Beteiligung gescheitert.
Okay, mal schauen, was aus dem nächsten, dem ersten echten Bürgerrat auf Bundesebene wird, dem zu Ernährung im Wandel. Das hat ja auch etwas mit dem Klima zu tun. Weniger Fleischkonsum wäre dafür ganz hilfreich. Weniger CO2-Ausstoß durch weniger Kühe zum Beispiel oder weniger Abholzung von Wäldern, um dort Rinder weiden zu lassen.
Vielleicht wird ja die Idee, einen Klimabürgerrat bei der Lösung mitarbeiten zu lassen, wieder interessanter, wenn Dürren und dann wieder katastrophale Überschwemmungen zunehmen sollten, wie vor 2 Jahren an der Erft und im Ahrtal.
Ja, dann müsste man nur hoffen, dass er noch rechtzeitig käme, dieser Bürgerrat, und dass er wirklich zusammen mit der Politik noch richtig was gestemmt kriegt.
Also wahrscheinlich sind Bürgerräte zumindest nicht ganz umsonst. Und mancherorts haben sie ja auch schon manchen Knoten durchschlagen, weil die Politik alleine es nicht hingekriegt hatte.
Das war Folge 4 von Pars pro Toto, per Los im Bürgerrat. Ich bin Christina Sianidis.
Und ich bin Christoph Keppeler. Tschüss.
Ciao.
Übrigens, in der ARD-Mediathek findet ihr als Podcast die Folge Eine Machtfrage, die Schönheit der Bürgerräte aus der Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
Das war Pars pro Toto, per Los im Bürgerrat. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.